ARD.
Alle Folgen von I Will Survive findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Ein Taxi ist unterwegs zum Hudson River in New York. Es ist eine Nacht im Winter 1982. Baufällige Fabrikgebäude, keine Straßenbeleuchtung.
Es war im Hafengelände, also wirklich dunkel und ich habe gedacht, wo ist denn hier ein Lokal?
Aber genau dahin will das Taxi. Zu einem schwulen Lederclub am Ende der Christopher Street. Ein echter Geheimtipp soll das sein. In dem Taxi sitzen Peter und seine Freunde. Seine Freunde, das sind
Rainer, Winnie und Freddy.
Freddy, das ist übrigens Freddie Mercury. Vor ein paar Tagen ist die Clique in New York angekommen. Sie brauchen mal eine Woche Auszeit. Zu Hause in München ist Peter nur am Arbeiten, in seiner Bar. In New York wollen sie alle mal ausspannen. Und was erleben. Der Taxifahrer kennt den Geheimtipp. Er hupt zweimal, an der Hauswand geht Flutlicht an, eine kleine Tür öffnet sich. Der Türsteher gibt Daumen hoch.
Wir sind da rein, da wurde abgeschlossen. Musste schon mal lachen. Da hat es nach Poppers gestunken.
Ein beißender Geruch von Benzin und Chemie. Aber das hält die Freunde natürlich nicht auf.
Du durftest in diesen Laden nur reingehen, wenn du dich ausgezogen hast. Naked. Nur die Boots durftest du anlassen.
In der Bar stehen ein paar Leute an Holzfässern und plaudern. Peters Freunde wollen aber gleich nach unten, wo man schnellen, unverbindlichen Sex haben kann. Aber darauf hat Peter heute Abend nicht so Lust.
Die sind dann irgendwann in alle Himmelsrichtungen da in das Labyrinth verwischt und ich habe oben mit den Barkeepern eingezwitschert.
3-4 Stunden sitzt Peter da oben, wartet eine halbe Ewigkeit auf seine Freunde. Irgendwann sagt der Barkeeper dann einen Satz, an den sich Peter bis heute erinnert.
Da gibt's irgendeine Krankheit, die soll Schwule befallen.
Eine Schwulenkrankheit. Aber Peter denkt sich nicht wirklich was dabei.
Der Barkeeper hat gesagt, es wird wieder ein Geschwätz sein, was sie immer schreiben über Schwule.
Niemand in dieser Bar, an diesem Abend, denkt sich wirklich was dabei.
Wo er jetzt herkommt oder wie, es wusste kein Mensch. Nur, es gibt eine Schwulenkrankheit.
Was Peter damals auch nicht weiß, diese neue Krankheit wird bald sein ganzes Leben bestimmen. Und in nur wenigen Jahren werden alle seine Freunde, mit denen er an diesem Abend in New York feiert, an dieser Krankheit sterben.
Rainer.
Gestorben 1987.
Winnie.
Gestorben 1993.
Und Freddy.
Gestorben 1991. Ihr hört I Will Survive, der Kampf gegen die AIDS-Krise. Das ist Folge 1, Discofieber. In diesem Podcast geht es um die Menschen, die während der AIDS-Krise in den 80ern ums Überleben gekämpft haben. In einer Zeit, in der Schuldige benannt wurden, noch bevor das Virus selbst einen Namen hatte. Schwule Männer. Mit anderen Worten, Männer wie ich. Mein Name ist Philipp Süwert. Ich bin Journalist und habe mit meinem Team über ein Jahr lang zu diesem Thema recherchiert. Zusammen mit Niklas Eckert, Sarah Fischbacher, Merit Reh und Judith Rubatscher habe ich mich durch Archive gewühlt und Gespräche geführt. Denn ich wollte wissen, was ist den Leuten passiert, die vor mir kamen? Also, welcher Verfolgung waren schwule Männer und queere Menschen ausgesetzt und welchen Widerstand haben sie geleistet? Bei der Recherche habe ich Menschen kennengelernt, deren Schicksale mir eine Sache erst so richtig deutlich gemacht haben. Meine Situation als schwuler Mann, die hat sich die queere Generation vor mir hart erkämpft. Insbesondere in Bayern, wo während der AIDS-Epidemie bundesweit einmalige Maßnahmen durchgesetzt wurden. Durch diesen Podcast habe ich erfahren, auf wessen Schultern ich stehe. Peter ist einer von denen. Und die Geschichte von seinem Kampf hat ganz viel mit einer Stadt zu tun. München. Das ist auch die Stadt, in die ich vor ein paar Jahren gezogen bin.
Ich fand die Stadt von Anfang an schon anziehend.
Eigentlich kommt Peter aus Freiburg. Aber 1972 steigt er in den Zug, der ihn in die bayerische Landeshauptstadt bringt. Und in ein neues Leben.
Ich wusste nicht, wie man Straßenbahn fährt, was man da kaufen muss und welche Linie ich nehmen muss.
Dass er schwul ist, das weiß Peter schon immer. Und alle anderen auch. Auch zu Hause in Freiburg. Es ist jetzt nicht so, als hätte er bisher im Closet gelebt. Aber da geht noch mehr.
Für mich, damals als junger, schwuler Mann, war München halt dann schon reizbar, weil die Szene hier sehr groß war.
München hat eine neue Attraktion. Blow Up. Den größten, heißesten, teuersten Beachschuppen der Bundesrepublik.
Da hieß damals, da entstehen die neuen Diskotheken und alles und so. Und das hat mich einfach fasziniert.
Wieder einmal ist etwas Neues, Lautes, Überwältigendes über Schwabing hereingebrochen.
In München ist alles neu und groß. An einem Tag landet er bei einem Spaziergang vor einer Bar auf der Blumenstraße. Die ist im Herzen vom Glockenbachviertel, also dem schwulen Viertel in München. Und die Bar, vor der er steht, die heißt Frisco.
Ich habe mir gedacht, ja, das ist ein richtig schöner kleiner Schuppen.
Im Frisco ist es gemütlich. Peter fühlt sich direkt wohl.
Und es war damals blau und so grünlich gestrichen und irgendwie hat es wahnsinnig viel Charme gehabt.
Eine kleine Theke gibt es. Und eine Bühne mit Spiegelwand.
Plötzlich spricht mich einer an, ich drehe mich so um.
Und Peter fragt den Typen:
Kennen wir uns? Dann sagt er: Ja, wir kennen uns. Ich bin der Rainer, du bist mein Schulkamerad.
Rainer, der vom Kepler-Gymnasium, der in der 9. Klasse ein paar Reihen hinter Peter saß und mit dem er immer nachsitzen musste. Und noch was hatten die beiden in Schulzeiten schon gemeinsam. Beide sind schwul.
Und er sagt: Was machst denn du hier in München? Da sagt er: Das ist mein Lokal.
In diesem Moment hat Peter noch keinen blassen Schimmer, aber das Frisco, das wird auch sein Lokal. Und Rainer, der wird sein Partner in Crime. Sein Partner in everything. Ab jetzt ist Peter jeden Abend im Frisco.
Wie er mich dann damals gefragt hat, ob ich nicht bei ihm arbeiten will, da habe ich auch gar nicht gezögert, da habe ich sofort ja gesagt.
Das Frisco ist der Ort, an dem Peters neues Leben in München so richtig beginnt. Eine Ära beginnt, sagt Peter heute. Und das hier, das wird der Song der Ära Frisco.
San Francisco. Das ist der Song, den wir jeden Abend gespielt haben, wenn wir aufgemacht haben. San Francisco war ja damals schon die Schwulenhochburg. Und jeder wollte nach San Francisco und so. Wir waren immer eigentlich so verliebt in San Francisco und wir sind nie hingekommen.
Aber das ist nicht schlimm, weil irgendwie haben sie sich ihr San Francisco halt selbst gebaut. Hier in München.
Von Anfang an haben wir alle reingelassen. Heten, Schwulen, Lesben, alles, was war. Nur keine Verbrecher.
Im Frisco ist es laut und hektisch. Das Frisco wird eine der Bars in Münchens queerer Szene. Abgeklebte Fensterscheiben, damit man die Tageszeit nicht sieht. Und jedes Wochenende komplett voll.
Je enger es war, desto schöner war es. Und dann kamen alle.
Und alle kennen die beiden hinter der Bar. Rainer, groß und schmal, und Peter, klein und rund. Es wird getrunken, geknutscht und getanzt.
Barry White, Dinah Ross Supremes, Patti LaBelle. Das war damals die Musik, wo die Leute ausgeflippt sind.
dass man zu dieser Zeit, also Mitte der 70er, gerade so steil gehen kann, das ist echt nicht selbstverständlich. Vor allem nicht für queere Menschen. In der Bundesrepublik gibt es zu der Zeit noch einen Paragraphen aus dem Kaiserreich, den Paragraph 175. Der sagt, dass Homosexualität eine Straftat ist. Die Nationalsozialisten haben den sogar noch verschärft. Bis zu 10 Jahre Gefängnis haben einem gedroht, nur bei dem Verdacht, dass man schwul ist. Dieser Paragraph 175, der wird 1969 entschärft. Homosexuelle Handlungen sind dann nicht mehr strafbar. Aber öffentlich zu sagen, dass man schwul ist, das ist auch jetzt, in den späten 70ern, noch gefährlich. Studenten werden wegen diesen Paragraphen von Unis verwiesen, homosexuelle Lehrer oder Soldaten verlieren ihre Jobs. Peter und Rainer, die machen trotzdem ihr eigenes Ding im Frisco. Und das sogar über die offizielle Sperrstunde hinaus.
Ich muss mir vorstellen, bis morgens um 4 Uhr aufzuhaben. Das war ein Privileg. Es hat kein Lokal gehabt im ganzen Viertel. Nicht, nur wir. Ja.
Warum hattet ihr das?
Die hier so neugierig nachfragen, das sind übrigens meine Kolleginnen Sarah und Merit.
Ja, wenn wir halt gute Connection hatten.
Was heißt das?
Zum KVR.
Gute Connections zum KVR, zum Kreisverwaltungsreferat. Das ist sowas wie das Ordnungsamt in München.
Der Chef vom KVR damals, der diese Lizenzen da ausgegeben hat, der war Stammgast mit seiner Frau bei uns.
Diesen Chefposten soll bald ein anderer Mann bekommen. Und der würde vermutlich nie ins Frisco gehen. Aber noch können Rainer und Peter da ungestört feiern. Die beiden teilen sich übrigens nicht nur den Platz hinter der Bar im Frisco, sondern auch die gemeinsame Wohnung direkt oben drüber. Und auch sonst alles.
Alles, ja. Wir haben zusammen die Männer geteilt. Ich hatte mal einen Typen und den hat er dann am nächsten Tag übernommen, weil er ihm auch gefallen hat. Ja, mir war das eh egal. Ich hatte ihn ja schon gehabt und so, ja.
Zwischen Peter und Rainer läuft nichts.
Wir waren nur kameradschaftlich, freundschaftlich, geschäftlich zusammen. Okay. Es war also keine Liebesbeziehung, weil er nicht mein Typ war. Der war mir schon zu alt.
Kleiner Fun Fact, Rainer ist ein Jahr jünger als Peter.
Er war für mich einfach da.
Peter erzählt Rainer alles. Und Rainer erzählt Peter alles.
Er war Freund, Kumpel und mein Halt. In München.
Ich habe euch zu Beginn der Folge ja erzählt, wie Peter, Rainer, Freddy und Vinny 1982 nach New York fliegen und dort das erste Mal von dieser neuen so-called Schwulenkrankheit hören. Nur ein paar Monate zuvor steigt noch jemand in ein Flugzeug von München nach Amerika. Ein junger, angehender Arzt. Sein Name ist Hans Jäger. Er hat gerade seinen Doktor gemacht. Jetzt sitzt er mit seiner Frau und seinen 2 kleinen Kindern im Flieger.
Wir hatten 12 Koffer dabei, weil wir für ein Jahr gepackt hatten. Ich habe damals von der Deutschen Krebsstiftung in Deutschland ein Stipendium gehabt, dorthin zu gehen.
Bei diesem einen Jahr in den USA wird es aber nicht bleiben. Es ist trubelig im Flugzeug. Die Kinder zappeln etwas unruhig auf ihren Sesseln hin und her. Dann hebt die Maschine ab. Das Anschnallzeichen über Hans erlischt. Die anderen Passagiere um ihn herum zünden sich eine Zigarette an. Aber Hans raucht nicht. Er packt seine Zeitungen aus. Noch bevor die Stewardessen das Essen auf Servierwegen vorbeirollen, da fällt sein Blick auf einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung.
Da war auf der letzten Seite so unter Vermischtes eine wahrscheinlich so 16 Zeilen Nachricht, dass es in den USA vor allen Dingen an der Westküste, aber zum Teil auch an der Ostküste merkwürdige neue Erkrankungen gegeben hat. Und zwar bei nur einer besonderen Gruppe von Menschen, nämlich bei homosexuellen Männern. Und das wurde so als eine Besonderheit geschildert, die man aber sich gar nicht erklären konnte.
16 kleine Zeilen, denen Hans in diesem Moment noch keine Bedeutung schenkt.
Man hat also nicht von jetzt diesem Lesen dieser 16 Zeilen das Gefühl, dass da etwas Wichtiges im Gange ist.
16 kleine Zeilen, die aber schon bald sein ganzes Leben verändern werden. nicht lange, nachdem sein Flugzeug in den USA landen wird. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sind im Jahr 1982. Die Berichte über komische Hauterkrankungen bei jungen Männern häufen sich, aber immer nur als kleine Randnotiz. Niemand versteht so richtig, was hier gerade passiert, wer oder wie man sich genau ansteckt. Es ist eine Zeit der Ahnungslosigkeit, des Rätselratens. A mystery disease known as the gay plague has become an epidemic. Forscher in den USA suchen Antworten und fangen an, der Epidemie einen Namen zu geben. GRID. Topping the list of likely victims are male homosexuals who have many partners. Gay related immune deficiency. Also homosexualitätsbedingte Immunschwäche. Und hochrangige Mediziner sagen, das ist eine Schwulenkrankheit. The results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. Der Lifestyle schwuler Männer löst angeblich diese Krankheit aus. Kurz, die, die gerade einer Epidemie zum Opfer fallen, werden im gleichen Atemzug zu Tätern gemacht. Mediziner, die behaupten, dass die Epidemie auch alle anderen Menschen treffen könnte, die werden nicht ernst genommen. Heute wissen wir, das hat nichts mit Lifestyle zu tun. Mit dieser Krankheit konnten sich auch damals schon alle infizieren. Aber jetzt gerade, da klingt das eben so. A mystery disease known as the gay plague. Aber solche Berichte fühlen sich in der boomenden Partyszene in München gerade noch ewig weit weg an. Vor allem in der gemütlichen Frisco-Bar von den ehemaligen Schulfreunden Rainer und Peter. An einem Abend kommt Rainer mit einer Idee bei Peter an. Er will jetzt Shows im Frisco veranstalten. Travestie-Shows. Also das, was wir heute Drag-Shows nennen würden.
Dann habe ich gesagt, ich mache das nicht, ich trage keine Frauenklamotten.
Bis zu diesem einen Tag, als sich Peter bei einem Spanferkelessen aus einer Laune die Schweinchennase schnappt und sich selbst auf die Nase setzt. Eine Freundin von Rainer und Peter, die sagt dann,
ich habe eine Idee, wir machen eine Nummer mit dir, du als Miss Piggy.
Und während Peter einen Song einstudieren soll, erzählt Rainer jeden Abend in der Bar herum, dass es am Wochenende eine fette Überraschung geben soll. Und dann ist es soweit. Samstagabend. Der Laden ist oben gefüllt. Rainer hat einen Barhocker auf die Tanzfläche gestellt, vor die Spiegelwand.
Dann haben die mich im Dunkeln rausgeführt, auf den Barhocker gesetzt. Da ging eine Durchsage durch, wurde von 10, 9 runtergezählt auf 0. Dann ging die Musik an, die Scheinwerfer an und dann saß ich da und hab mit Rainer diese Nummer performance. Kili, kili, kiss me, kili, kili, kiss me, kili, kili, kiss me, I love you.
Peter trägt ein rosa Kleid, hat eine Schweinchennase auf und wird zu Miss Piggy.
So ging das damals. Und so hat es angefangen mit der ersten Nummer.
Und bald heißt es nicht mehr, wir besuchen Rainer und Peter im Frisco, sondern wir besuchen Rainer und Piggy im Frisco. Und ein Mann, ein Weltstar, der wird bald ein Riesenfan von Piggy. Das Frisco, das ist übrigens nicht die einzige Bar, die solche Shows veranstaltet. In München gibt's gerade ein ganzes Viertel, das voll davon ist.
Wir waren so diese damals halt einfach Tuntengruppe, weil wir waren ja verpönt als Tunten.
Das ist Sabrina. Ich sitze ihr gegenüber und guck gerade so ein bisschen schockiert.
Tunte sagt dir nichts, oder?
Ich würde das Wort gar nicht mehr so benutzen und du nutzt es total gerne. Kannst du mir nochmal so sagen, in welchem Sinne du das...
Wir waren einfach tuntig. Wir waren, ja, wie man so schön sagt, Tunten hoch 10.
Sabrina ist so jemand, der wirklich zero fucks gibt. Aber ich finde sie irgendwie direkt sympathisch. Das liegt vielleicht an ihrer markanten Lache. Für Sabrina und ihre Freundinnen ist Travestie nicht nur Fun. Es ist auch die einzige Möglichkeit zu zeigen, wer sie wirklich sind. Weil Sabrina und ihre Freundinnen, die sind nicht nur auf der Suche nach der nächsten Party. Die sind auch auf der Suche nach sich selbst.
Und es waren dann auch viele dabei, die später eben dann die Transition begonnen haben. Amanda, Alma, Marion, Gloria und so weiter.
Tagsüber auf der Arbeit, da haben die alle noch einen anderen Namen. Aber nachts in den verrauchten Clubs und Bars auf den Travestiebühnen, da nennen die sich so: Alma, Marion, Gloria, Sabrina. Sabrina und die anderen, die sehen sich auch als Teil der schwulen Szene. Aber die fühlen sich so ein bisschen anders als die Männer in Muskelshirt.
Dann die Schuhe. Hast du jetzt Strass draufgeklebt oder was hast du? Oder hast du dir angemalt? Was hast du für neue Schuhe? Und diese Themen haben uns interessiert. Die Strümpfe, die Schuhe. Was hast du denn unten drunter an? Ah, okay, du wieder. Ah. München war ja eine der Hochburgen im Travestiebereich und im Ausgehbereich auch, denn wir hatten ja fast 30 Lokale in München, das muss man sich mal vorstellen.
Ein Haufen Bars, alle in zwei, drei Straßen. Das Glockenbachviertel ist auch heute noch der Stadtteil mit den meisten queeren Bars. Aber inzwischen auch krass durchgentrifiziert. Zu Peters und Sabrinas Zeit stehen da runtergerockte Altbauten, in denen die Miete billig ist. Dazwischen kleine Kneipen, Tanzlokale, Deutschlands ältester Lederclub.
So, und dann, ja, wo geht man heute Abend als erstes hin? Ja, und dann bist du geblieben bis um 8. Dann bist du weitergegangen zur Michaela. Dann bei der Michaela bist du weitergegangen ins Fritz Papp, da liefen die Pornofilme. Dann bist du weitergegangen eben ins Henderson. Später dann ins Together, weil Together hatte länger offen das Henderson. Und bist du um 3 dann eben ins Pimpernel gegangen und um 6 Uhr morgens bist du schlaftrunken nach Hause gegangen.
Jeden Tag?
Jeden Tag.
Heute, sagt Sabrina, nüchtern war sie nie auf der Arbeit.
Also damals gab es Rüscherl. Kennst du Rüscherl? Das ist Asbach mit Cola. Das war Standardgetränk. Rüscherl war Standardgetränk. Machen wir eine Runde? Machen wir eine Runde. Zack. Ach, wie herrlich.
München und das Glockenbachviertel von damals sind für Sabrina das, was wir heute wahrscheinlich einfach Safe Space nennen würden.
Bei uns war immer Partystimmung. Vor allen Dingen, das haben wir schon selber gemacht, die Party.
Jeder kennt jeden, jeder trinkt mit jedem, jeder hilft jedem und jeder hat was mit jedem. Ohne es zu wissen, feiern alle die letzten Tage.
Ich habe damals gedacht, das ist genau meine Welt, weil du bist nur diesen Leuten begegnet auf der Straße, rauf und runter.
Das ist wieder Peter aus dem Frisco, a.k.a. Miss Piggy.
Schwul, du wusstest, alle schwul, die meisten haben in dem Viertel gewohnt, Schwulen und Lesben und alles.
Und dann kommt dieser eine Abend so um 1980 rum. Da hat Peter frei und er geht mit zwei Freunden in die Fisherman-Sauna an der Isar. Die ist unten im Keller. Es gibt einen großen Swimmingpool, Duschen, Fitnessräume, abgedunkelte Kabinen, in denen man mal eine schnelle Nummer schieben kann und eine Bar.
Ich saß auf dem Barhocker mit dem Handtuch um die Hüften, mehr halte ich nicht an.
Er schaut rüber zum Tresen und da sieht er einen Mann mit Schnauzer.
Und er stand vorne am Eingang an der Kasse.
Dieser Mann mit Schnauzer lädt Peter und seine Freunde auf einen Cognac-Cola ein.
Und da hat er sich umgedreht, da habe ich ihn das erste Mal gesehen. Aber kein Ton gesprochen, gar nichts. Nur zugeprostet und Dankeschön gesagt und so.
Peter erkennt den Mann sofort.
Ich habe zu meinen Freunden gesagt, wisst ihr wer das ist? Das ist Freddie Mercury von Queen. Die haben zuerst gedacht, ich spinne. Ja, und dann kam der Saunabesitzer kam und sagt, ja, das ist der Freddy, der ist gerade hier in München.
Freddie Mercury in München. Zwei Tage später steht Freddy bei Peter und Rainer das erste Mal im Frisco. Und bald jeden Tag.
Der mochte mich, ja. Ich habe ihn ja jeden Tag bedient und war viel mit ihm zusammen, ja. Er hat zu mir immer nur gesagt, my big, big.
Peter ist ein bisschen Fan von Freddy. Klar. Aber vor allem ist Freddy Fan von Miss Piggy.
Der liebte die Figur, was ich gespielt habe auf der Bühne.
Freddy freundet sich mit Peter an und auch mit Rainer. Es entsteht eine kleine Clique und in einen aus dem Freundeskreis verliebt sich Freddy sogar. Winnie Kirchberger. Der saß auch mit im Taxi New York am Anfang der Folge. Winnie ist Wirt im Sebastianseck. Bei dem ist Freddy immer Schweinshaxe.
Der hat nur so maskuline Männer gebraucht. Lederjacken, Jeans, Schnauzer und so.
Das war damals der Code. Jeans, Lederjacke, Schnauzer. Ich finde das manchmal fast ein bisschen schade, dass sich dieser ikonische Look nicht bis heute durchgesetzt hat. Aber damals sahen alle so aus. Alle außer Peter.
Freddy hat immer zu mir gesagt, ich bin ein Textil-Gay. Ich habe ja immer Poloshirts getragen. Ich habe auch Stoffhosen getragen. Ich war der Einzige, den er so akzeptiert hat.
Ich sag's euch ehrlich, dass man mit Peter und Rainer und den anderen eine gute Zeit haben kann, das glaube ich sofort. Aber was ich nicht so ganz checke, warum ist Freddy nicht in London oder L.A.? Warum feiert der jetzt genau München so ab?
Er liebt München, weil er kann hier er sein. Er konnte hier alleine weggehen, er konnte auf die Straße gehen, ohne dass er belästigt wurde, dass Leute oder die Presse oder sonst irgendwas hinter ihm hergelaufen ist und so.
Ein Weltstar auf der großen Bühne, aber in München ist er einfach er selbst.
München war seine Stadt.
6 Jahre lang lebt Freddie Mercury hier, von 1979 bis 1985. 5 Alben nimmt er in der Zeit auf, mit richtig fetten Welthits. Doch Freddie Mercurys geliebte Münchner Szene, die wird sich bald verändern. Und dazu trägt ein Mann maßgeblich bei. Denn im KVR, da ändert sich jetzt was. Wisst ihr noch, das KVR, die Behörde für Ordnung und Sicherheit in München? Da hatte Peter ja gerade noch gute Connections hin, weil der Chef Stammgast im Frisco war. Aber der ist jetzt weg. Und ein neuer Mann übernimmt 1982 die Leitung im KVR.
Ich habe den Menschen vom ersten Tag an gehasst. Immer wenn wieder was in der Zeitung kam und in seinem Bild drin war, habe ich mit der Faust draufgeschlagen.
Der Mann, von dem Peter hier spricht, auf den er bis heute diese Wut hat, der ist von der CSU. Der wird in den nächsten Jahren noch richtig Karriere machen. Peter Gauweiler. Und unser Peter hat das Gefühl, auf einmal werden immer mehr Schwulenorte kontrolliert. Wie zum Beispiel die Toiletten am Sendlinger Tor. Die hat die Polizei im Visier, weil Schwule sich dort für unverbindlichen Sex treffen.
Ich bin einfach von der U-Bahn hochgekommen und schon standen 2 da. Moment bitte, Ausweiskontrolle. Wo kommen Sie her? Wo gehen Sie hin? Treiben Sie sich hier auf der Toilette rum?
Sonst wird da niemand kontrolliert. Nur Peter. Weil er irgendwie schwul aussieht.
Aber ich habe mir dann halt einfach gedacht, ja, das ist reine Schikaniererei gegenüber schwulen Menschen und so.
Auch in seine Bar, ins Frisco, kommt die Polizei immer häufiger. Letztes Jahr wurden Peter und Rainer vielleicht 2-mal kontrolliert. Jetzt jeden Monat, immer unter irgendeinem Vorwand.
Wir müssen kontrollieren, ob Jugendliche da sind und so, sind dann ganz langsam zu dritt, zu viert gekommen, durchs Lokal gelaufen, haben jeden angeschaut und alles und so. Dann haben sie so stichweise Kontrollen mit Ausweiskontrollen gemacht und so. Und das hat plötzlich zugenommen und dann wussten wir, das kommt alles vom Gauweiler. Weil das hatten wir vorher nie. Nie.
Heute in der Gegenwart schlägt Peter wieder mit der Faust auf den Tisch. So als würde da immer noch eine Zeitung mit Gauweilers Gesicht liegen.
Bis heute ist er für mich ein Todfeind, ja.
Das sind heftige Aussagen, die Peter hier macht. Viel Wut, auch heute noch. Deswegen melde ich mich bei der Pressestelle von Peter Gauweiler. Ich möchte mit ihm sprechen und erfahren, wie er das damals wahrgenommen hat. Diese ganze Wut bei Peter, ich sag mal so viel, die kommt nicht nur von den Kontrollen im Frisco. Gauweiler und seine Partei, die CSU, werden noch mehr Maßnahmen ergreifen. Ob Gauweiler sich heute nochmal darüber unterhalten wird? Ich frage an und warte auf eine Antwort. Aber noch ist 1982. Sabrina, die mit der markanten Lache, die ist heute etwas aufgeregt. denn Sabrina darf wieder das tun, was sie am liebsten macht. Auf der Bühne stehen, im Rampenlicht stehen. Ihr Highlight, das Schönste auf der Welt, das sind die Travestie-Shows. Sabrina will heute Abend Mary Rose performen, die Schlagersängerin. Sie hat sich eine blonde Perücke klargemacht und sogar extra ein Glitzerkleid neu gekauft.
Silber und Pailletten, komplett von oben bis unten. Das habe ich heute noch.
An diesem Abend ist Sabrina etwas spät dran. Die meisten ihrer Freundinnen, mit denen sie gleich auf die Bühne treten wird, sind schon da. Im Backstage ist es wuselig.
Alles an Schminke und Handtücher, die wo voll sind mit Lippenstift und mit Pinselstrichen und so weiter und so fort. Also es schaut aus wie Krallenrüben.
Eine, mit der Sabrina heute auch auftritt, ist Veronika. Die klebt sich gerade ihre Wimpern an. Und dann sagt sie etwas, ganz beiläufig.
Und dann sagt sie, jetzt muss ich euch was erzählen. Bei mir haben sie eine Krankheit festgestellt, die in Amerika auch ausgebrochen ist.
Amerika? Für Sabrina ist München ja schon riesig. Aber Amerika? Das klingt unwirklich.
Es war unfassbar für uns. Es war nicht greifbar, dass es sowas gibt. Wir haben gesagt, die spinnt, die ist verrückt, so ungefähr.
Eine Krankheit aus Amerika. Das klingt für Sabrina in dem Moment wie, ich habe eine Außerirdische getroffen, vom Mars.
Also das gibt's nicht. Sowas gibt es nicht. Das ist unmöglich. Wie kann das passieren? Das gibt's nicht, sowas. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein.
Und Veronika sagt, doch.
Nur die Liebe lässt uns leben, alles vergessen und verzeihen. Dann wird wieder dir vergeben. Nur wer liebt, wird niemals einsam sein.
Das war die erste Folge von I Will Survive. Der Kampf gegen die AIDS-Krise. Ich bin Philipp Süwert. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann klickt auf Abonnieren, schreibt einen Kommentar oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir widmen I Will Survive den Überlebenden und den Opfern der AIDS-Krise. Danke an alle, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Wenn ihr Fragen habt zu HIV und AIDS, könnt ihr euch jederzeit an die Deutsche AIDS-Hilfe oder an die AIDS-Hilfe in eurer Region wenden. Die Kontaktdaten von dieser und anderen Beratungsstellen und weiterführende Infos haben wir euch in die Shownotes zu dieser Folge gepackt. I Will Survive ist ein Podcast von Niklas Eckert, Sarah Fischbacher, Merit Reh, Judith Rubatscher und mir. Produziert wird der Podcast vom BR Story Team. Autorin dieser Folge: Merit Reh. Grafikdesign: Julia Bochnik und Hanna Wiesner. Sounddesign: Dagmar Petrus. Ton und Technik: Susi Harasim und Ruth Maria Ostermann. Regie: Martin Heindl. Redaktion: Till Ottlitz. Ein besonderer Dank gilt Klaus Uhrig, Nico Brugger und Clemens Finzer, die dieses Projekt möglich gemacht haben. I Will Survive ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. WDR Zeitzeichen, der tägliche Podcast über Geschichte, von der Antike bis heute, über Europa und die Welt. Und das klingt ungefähr so.
Warum verschwand der genialste Atomforscher des Jahrhunderts spurlos?
Was steckt hinter dem Frankfurter Bierkrawall von 1873?
Und wie wurde eine Piratin zur mächtigsten Frau Irlands?
Geschichte. Das Zeitzeichen blickt in die Geschichte.
So wie sie ist.
Königinnen, Entdecker, Künstlerinnen. Von der Antike bis heute.
Zeitzeichen.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte.
In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.